Heute ist wieder ein spezieller Termin, das heißt eher morgen. Und deshalb freue ich mich auch, dass ich gerade zu diesem Termin einspringen darf heute. Denn morgen beginnt die Karwoche dieses Jahres. Und die Christenheit der ganzen Welt erinnert sich am morgigen Palmsonntag an den Beginn der letzten Woche des Lebens Jesu, die die wichtigste Woche seines Lebens war eigentlich und die wichtigste Woche für die ganze Menschheit aus verschiedenen Gründen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Und überall auf der Welt veranstalten Christen Palmprozessionen, um den Weg nachzugehen, symbolisch den Weg nachzugehen, den der Herr damals vor 2000 Jahren von Bethanien nach Jerusalem gegangen ist, geritten ist, in Rom und in Jerusalem und an vielen anderen Städten, in vielen anderen Städten der Welt und auch in München wird es morgen früh eine große Palmsonntagsprozession wieder geben. Die läuft klassischerweise von der Heiliggeistkirche im Zentrum bis zu St. Maximilian, und Pfarrer Schießler, der für beide Kirchen verantwortlich ist, sagt immer wieder, das war ungefähr die Strecke, die der Herr damals auch zurückgelegt hat. Und auch in diesem Jahr wird Esel Rudi wieder dabei sein. Ich hoffe, hier sitzt jetzt keiner, der Rudi heißt und sich angesprochen fühlt. Esel Rudi ist offensichtlich ein klassischer Bestandteil der Münchner Palmsonntagsprozession. Deshalb wird immer wieder jedes Jahr neu auf ihn hingewiesen, als Anreiz doch dabei zu sein. Und was Esel Rudi schafft, das schaffen viele Gläubige hoffentlich auch. Ein besonderer Tag, in der Tat. Um was ging es da eigentlich wirklich? Die Geschichte kennen wir alle vermutlich aus dem Kindergottesdienst schon. Die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Aber was da wirklich gelaufen ist, das entdeckt man eigentlich erst, wenn man so auf den zweiten, dritten Blick hinschaut. Und deshalb lade ich euch ein, das ganz bewusst mal jetzt mitzulesen. Wenn der Danilo so lieb ist, diese Geschichte uns vorzutragen aus Matthäus 21, Vers 1 bis 11.
Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kam, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer, sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist er? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa.
Vielen Dank, Danilo. Ihr kennt diese Geschichte, wie gesagt. Aber offensichtlich war sie so wichtig, interessanterweise, nebenbei bemerkt, dass alle vier Evangelisten sie ausdrücklich erwähnen in ihren Berichten über das Leben Jesu. Das ist eigentlich schon ein erstaunliches Detail. Denn durchaus nicht alles, was Matthäus berichtet, taucht auch bei Lukas oder Johannes auf. Oder bei Markus. Es gibt in der Tat große Unterschiede, wenn es um die Schwerpunkte der vier Evangelien geht. Aber in diesem Punkt waren sie sich offensichtlich alle vier einig, dieses besondere Ereignis ausdrücklich zu beschreiben und zu erwähnen. Wenn wir genau hinschauen, dann war es in der Tat eine ungewöhnliche Sache. Es war in der Tat ungewöhnlich, dass der Herr so einen gewaltigen Auftritt genehmigte, in Anführungsstrichen. Wenn ihr die Evangelien durchgeht, findet ihr immer wieder Beispiele für das Gegenteil. Beispiele dafür, dass er dem großen Auflauf immer entflohen ist. Es kam ja öfter vor, dass sie ihn zum Brotkönig ausrufen wollten. Es kam ja öfter vor, dass sie die Gewissheit hatten, das ist der Retter, das ist der Messias, das ist der, der uns befreit vom Joch der Römer. Aber wann immer die Stimmung hochkochte, wann immer die Atmosphäre zu spüren war, dass da irgendwas Gewaltiges kurz vor der Explosion stand, vor der Explosion der Begeisterung für ihn, entzog er sich in der Regel in die Stille und wartete ab, bis die Aufregung sich wieder gelegt hatte. Hier macht er es anders. Hier lässt er erstaunlicherweise den Triumphzug zu. Hier lässt er erstaunlicherweise den großen Auftritt zu, den Jubel der Massen. Und ein anderer der Evangelisten berichtet, dass er ihn sogar so intensiv zulässt, dass er den frommen Pharisäern und Schriftgelehrten, die in heuchlerischer Ernsthaftigkeit ihm nahelegen, doch die Begeisterung der Massen wieder in geordnete Bahnen zu lenken, entgegenhält: wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. In diesem Fall lässt er es zu, dass er sogar der klassischen Tradition der jüdischen Könige entspricht. Ja, es war klassische Tradition, dass der neu gewählte König auf einem Füllen in Jerusalem einzog. Und jeder, der sich ein bisschen auskannte mit der Geschichte seines Volkes, der entdeckte ganz schnell diese Bezüge. Und stellte ganz schnell fest, ja, da ging es um mehr als Folklore. Da ging es um viel mehr als eine augenblickliche Begeisterung oder eine spontane Idee des Erlösers. Es ging auch darum, prophetische Ankündigungen zu erfüllen. Deshalb der Hinweis auf Sacharja 9, Vers 9. Es ging darum, Zeichen zu setzen. Zeichen zu setzen, die seinen Leuten und seinen Nachfolgern und speziell den Zwölfen, die kurz darauf durch schwere Zeiten gehen würden, Mut zu machen. Sie erinnern, sie immer wieder daran zu erinnern, dass er doch der Retter war, der Messias, der Erlöser. Sie wussten ja nicht, was ihm bevorstand. Sie dachten ja in der Tat, das ist jetzt der Beginn seiner so lang ersehnten Königsherrschaft. Endlich hat er es begriffen, dass der Zeitpunkt gekommen ist. Das ist so interessant nachzulesen, was Ellen White in ihrem kleinen Weltbestseller Das Leben Jesu über dieses besondere Ereignis schreibt. Denn sie macht unter anderem auf einen ganz speziellen Unterschied aufmerksam. Königliche Triumphzüge, kaiserliche Triumphzüge der Römer waren nicht zuletzt im Wesentlichen geprägt durch die Präsentation besiegter Feinde. Da gehört es zum guten Ton, dass man möglichst viele Hunderte, vielleicht sogar Tausende in Ketten gelegter Völker, Scharen präsentierte, gewaltige Heere fremder Nationen, die man besiegt hatte. Und je mehr ein Herrscher davon präsentieren konnte, öffentlich in einem solchen Triumphzug, umso größer war seine Macht, umso größer war sein Ansehen. Ellen White schreibt so zu Herzen gehend, ihr dürft das gern heute Nachmittag mal nachlesen. Viele von euch haben dieses wunderbare Buch sicherlich daheim. Ja, auch der Herr scharte eine große Menge Menschen um sich, die ihn voller Begeisterung begleiteten. Aber es waren keine besiegten Feinde. Es waren nicht Menschen oder Gewalttäter oder Mächtige, die er zum Schweigen gebracht hatte. Nein, die, die er um sich scharte, waren Menschen, die er befreit hatte. Befreit hatte von Krankheit, befreit hatte von Schuld, befreit hatte von Abhängigkeiten, Geheilte, Wiederauferstandene. Menschen, die er vom Leben, vom Tod durch sein gewaltiges Schöpferwort wieder zum Leben erweckt hatte. Und es ist so ein nettes, kleines Detail, wenn sie schreibt, und Lazarus führte den Esel, auf dem der Herr ritt. Lazarus, der erst eine Woche zuvor vom Herrn wieder auferweckt war, der schon tagelang verstorben war, wo selbst seine engsten Freunde sagten, Herr, lass das sein, der stinkt schon. So steht es im Text. Aber für ihn, den Schöpfer, den Herrn über Leben und Tod, war es völlig egal, wie lange da jemand schon verstorben war. Für ihn genügte ein Wort, ein Satz. Kein Wunder, dass Lazarus einerseits eine Attraktion war für viele an diesem Tag und andererseits ein gefürchteter, ja, wie soll man sagen, ein gefürchteter Gegner, den diejenigen, die Jesus ans Kreuz bringen würden, die wollten auch den Lazarus beseitigen. Weil die Auferweckung dieses Mannes noch einmal eine ganz große letzte Demonstration der lebensspendenden Macht des Erlösers war. Und solange er am Leben war, ließ sich die Botschaft des Rabbis aus Nazareth nicht zum Schweigen bringen. Versteht ihr, warum das eine besondere Gelegenheit war? Ein besonderer Tag, ein besonderes Ereignis. Ja, es ging darum, auch seinen Leuten Mut zu machen. Es ging darum, ihnen ganz viel Stärke, innere Stärke, Rückgrat und Gewissheit zu vermitteln. dass sie sich nicht getäuscht hatten in ihm. Aber wenn ich es recht bedenke, ging es bei diesem ersten Schritt auf dem Weg nach Golgatha in gewisser Weise auch um die Bilanz eines kurzen Lebens. Durch die vielen geheilten, geretteten, erlösten, Auferstandenen, die der Herr um sich scharte, machte er auch deutlich, dass die 3,5 Jahre seines Dienstes, diese so kurzen 3,5 Jahre seines Dienstes, gesegnete Jahre waren, auch für sein Volk. Und ich denke, das war ihm wichtig, auch das nochmal ganz deutlich zu machen, diese Bilanz zu ziehen, um sich dann auf den Weg zu machen Richtung Golgatha. Er wollte alles für sein Volk. Und wenn wir weiterlesen, was der Matthäus berichtet in den folgenden Tagen zwischen dem Einzug in Jerusalem und der Verhaftung in Gethsemane und dem Prozess vor der Kreuzigung, dann kommt da immer wieder auch diese tiefe Traurigkeit des Erlösers zum Ausdruck. Zwischen den Zeilen und in Matthäus 23 dann ganz deutlich ausdrücklich. Diese tiefe Traurigkeit, dass sein ganzer Einsatz, der so von Herzen kam, für sein Volk letztlich nicht gewürdigt wurde. Wie hat er gesagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Ich denke, das war sein größter Schmerz. Das war seine größte Traurigkeit auch an diesem Tag, als er im scheinbaren Triumph in Jerusalem einzog, wohl wissend, dass es der erste Schritt, sozusagen der Countdown zur letzten Station, zur letzten entscheidenden Station der Verwirklichung des Erlösungsplans war. Denn was sich auf dem Weg nach Jerusalem schrittweise vollzog und seiner Vollendung entgegenging, das hatte ja eigentlich schon viel früher begonnen. Der Beginn des großen Konflikts, der sich jetzt seinem Höhepunkt näherte, der wohl noch vor der Schöpfung lag, wird uns ja interessanterweise nicht im ersten Buch Mose, sondern auf den allerletzten Blättern der Bibel beschrieben. Und ich darf den Danilo noch mal bitten für einen längeren Abschnitt aus Offenbarung 12. Offenbarung 12 ab Vers 7. Danke, dass du das noch mal lesen wirst.
Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat.
Vielen Dank. Das war der Beginn des Konflikts, um den es eigentlich ging in dieser letzten Woche vor Golgatha. Der Beginn der entscheidenden Auseinandersetzung zwischen dem Allmächtigen und Luzifer, dem ehemaligen Lichtträger, der zu seinem größten Gegenspieler geworden war. Ich finde es so interessant, dass da in Offenbarung 12 ganz am Ende steht, verfasst vor 2000 Jahren, der Teufel kommt zu euch herab und weiß, dass er wenig Zeit hat. Der hat schon vor 2000 Jahren gewusst, dass das eine knappe Geschichte wird. Er kam halt auch aus der göttlichen Sphäre, wo Zeit eine ganz andere Rolle spielt, wo in ganz anderen Dimensionen gedacht wird, als hier in unseren kleinen menschlichen Begrenztheiten. Und jetzt ging es darum, die letzte Entscheidung zu treffen. Golgatha würde der große Showdown dieser für alle Welt, für das ganze Universum wichtigsten Entscheidung aller Zeiten sein. Und sicherlich hat Satan bis zuletzt gehofft, er könnte es verhindern. Das ganze Leben Jesu war, wenn ihr das mal nachlest in den Evangelien, war ein einziger Versuch, schon vom Säuglingsalter an bis nach Golgatha hin. Ein einziger Versuch, die Verwirklichung des Erlösungsplanes zu verhindern, indem er meinte, den Erlöser der Welt auf die unterschiedlichste Art und Weise auf Abwege zu bringen und von seiner Mission, der er sich selbst von ganzem Herzen verschrieben hatte, abspenstig zu machen. Gott hatte schon im Paradies einen Notfallplan gehabt. Und es ist so beeindruckend, so bewegend zu lesen, dass schon auf den ersten Blättern der Bibel unmittelbar nach dem Sündenfall dieser Notfallplan in Kraft tritt. Ich lese 1. Mose 3, Vers 14 und 15. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, nämlich die Menschen zur Übertretung des einzigen göttlichen Gebotes zu veranlassen, weil du das getan hast, dass sie veranlasst wurden, ihrem Schöpfer das Misstrauen auszusprechen, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr da unten den kleinen Textbezug auf genau den Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, in Offenbarung 12. Und es ist so interessant, wenn der Allmächtige hier gleichzeitig sozusagen duettmäßig sowohl zur Schlange als auch zu dem Versucher spricht. Die Schlange, die für alle Zeiten Erde fressen und auf ihrem Bauche kriechen soll. Aber dann geht es wirklich um den, der sich hinter der Schlange versteckt hat. Den Täuscher, den Trickser, den Vater alles Bösen. Und der Herr sagt ihm ganz genau, ich habe einen Plan und ich werde diesen Plan ausführen. Du wirst keine Chance haben. Denn genau das war der entscheidende Punkt. Immer wieder. Das haben wir sogar dann auch bei der Hiob-Geschichte. Den Gedanken, dass der Böse sagt, lass mich den nur richtig in die Finger kriegen. Dann wird das Vertrauen schnell weg sein. Der gehört mir. Und das war sein Anspruch vom Tage des Sündenfalls an. Der Anspruch des Bösen, dass er sagte, mir gehören alle Menschen. Denn erstens sind sie dem Standard, den du gesetzt hast, haben sie diesem Standard nicht entsprochen. Sie haben gesündigt, sie haben alle gesündigt. Und zweitens, und ich denke, das war der wesentlich entscheidendere Punkt, du wirst das niemals tun, was du versprochen hast. Denn eins war klar und das ganze Evangelium macht es uns deutlich. Nur der Tod Jesu, nur wenn der Allmächtige, der Schöpfer selbst sich opfern würde, dann würde dieser schreckliche Abgrund des Bösen überbrückt werden. Dann gäbe es Hoffnung, dann gäbe es eine Perspektive Ewigkeit für alle Menschen, die an diesen Erlöser glauben und ihr Leben ihm anvertrauen würden. Und genau das war der Punkt, den Satan immer wieder unterstrich, dass er sagte, das tust du nie. So weit gehst du nicht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie er empfunden haben muss, als Jesus Tage später, nach wenige Tage nur, nach diesem triumphalen, bewussten Zeichen, was er gesetzt hat, als Jesus dann auf Golgatha wirklich den Weg ging, den er seinen Jüngern, wenn auch nutzloserweise, weil sie es nicht verstanden, immer wieder versucht hatte zu erklären. Er hatte damals im Paradies das erste Opfer gebracht. Nachzulesen in 1. Mose 3, Vers 21. Da wird so nebenbei erwähnt, dass der Herr Adam und Eva Röcke von Fellen machte, damit sie ordentlich wieder und geschützt angezogen waren und sich bewegen konnten. Woher hatte die gehabt, die Felle? Ich denke, er war der, der das erste Opfer brachte für sie beide. Schon damals ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen dafür, dass er den Plan der Versöhnung, den Plan der Erlösung wirklich durchziehen würde. Und er hat es tatsächlich getan. Als Christus auf Golgatha starb, hatte Satan verloren. Und ich finde es so interessant, dass auch dieser Moment noch einmal als ein Moment des Triumphs beschrieben wird in Matthäus 27. Matthäus 27, der letzte Textabschnitt für den heutigen Vormittag. Da heißt es, um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und in Lukas lesen wir, was er da als letztes gerufen hat, nämlich, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und das, was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Noch einmal ein großer Triumph, auch im Moment des Sterbens. Der Himmel setzte ein Zeichen dafür, dass der große Kampf, der vor der Schöpfung schon begonnen hatte, in Gottes Gegenwart auf Golgatha entschieden wurde. Als Christus starb, hatte Satan verloren. Aber wisst ihr, was mich am meisten immer wieder im Herzen bewegt? Das, was ich so vielen meiner wunderbaren Kursteilnehmer, die sich inzwischen in den guten Händen meiner Nachfolgerin befinden, immer wieder schreiben durfte. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Herr diesen Weg gegangen wäre, dass er diese letzte Woche seines Lebens durchgegangen wäre von Jerusalem nach Golgatha, auch dann, wenn nur wir beide, du und ich, das nötig gehabt hätten. Auch für uns zwei hätte das getan. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Ja, Herr, wir werden es niemals erfassen und begreifen, was du tatsächlich für uns getan hast, damals auf Golgatha. Wir können nur staunen, von Herzen Dank sagen und ganz fest darauf vertrauen, wie wir es eben gesungen haben. Und dieses kindliche Vertrauen, darum wollen wir dich heute bitten, dass du es uns schenkst, dass du uns vielleicht ganz neu schenkst, dass du es stärkst, dass du uns in diesem Vertrauen den Weg mit dir gehen lässt, heute und morgen und bis zu dem Tag, an dem du wiederkommst, um deine große weltweite Glaubensfamilie abzuholen in die Ewigkeit. Und wenn es soweit ist, Herr, dann lass uns alle ohne Ausnahme mit großer Dankbarkeit und großer Begeisterung dabei sein, uns und alle, die uns am Herzen liegen. Und wir wollen dir heute schon Danke dafür sagen. Amen.